Wisst ihr, was die letzten Worte Jesu waren, bevor er in den Himmel gefahren ist? Was er seinen Jüngern mitgegeben hat? Und ich würde sagen, letzte Worte sind wichtige Worte, oder? Was hat er uns noch mit auf den Weg gegeben? Welches Wort hat er seinen Jüngern noch gesagt? Und natürlich auch uns. Weiß das jemand? Geht hinaus in alle Welt. Na, das war nicht sein letztes Wort. Aber das ist ein ganz wichtiges Wort. Ja. Ja, das ist auch nicht ganz das letzte Wort gewesen. Habt ihr das gehört? Genau das war das letzte Wort, das er ihnen mitgegeben hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samaria, genau, und in Spital. Auch. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das waren seine letzten Worte. Das hat er uns mitgegeben. Und da merken wir, er hat ein unheimliches Anliegen. Dass nämlich das, was er getan hat, weitergeht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer soll der Zeuge sein? Wer hier drin hat den Heiligen Geist? Ah, doch einige. Also wenn du den Heiligen Geist hast, was bist du automatisch? Dann solltest du ein Zeuge sein. Aber ein Zeuge ist natürlich nur, wenn er auftritt. Es gibt keine geheimen Zeugen, es gibt keine versteckten Zeugen. Zeuge heißt, ich stehe hin für Jesus. Das ist gar nicht so einfach. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen von der Bertha Iselmann. Vielleicht habt ihr von der auch schon mal etwas gehört. Die Bertha Iselmann, die war im Siegerland unterwegs. Und das war jetzt eine Zeugin. Die hat jeden angequatscht. Sie war schon halb blind, 80, mit dem Taxi gefahren. Jedes Mal, wenn sie eingestiegen ist ins Taxi, stopp, es wird nicht losgefahren, zuerst wird gebetet. Also im Siegerland wusste man in Siegen, wenn die Bertha kommt, keine Fahrt ohne Gebet. Das war einfach so. Es gab Taxifahrer, die sie nicht mehr mitnehmen wollten und es gab solche, die sagen, Bertha, komm, bet. Also, und diese Bertha, weil sie eben alle anspricht, sitzt im Zug drin. Ihr gegenüber ein Mann. Und sie ist ein Zeuge. Sie sagt, ich muss unbedingt mit dem Mann über Jesus reden und spricht ihn an und sagt, was sind Sie vom Beruf? Sagt der Mann, ja, ich bin Lokführer. Sagt die Bertha, das ist interessant. Ich auch. Schaut der Mann ein bisschen verwirrt sie an, 80-jährig, halb blind, aber Lokführer. Sagt, ja, das muss ich Ihnen erklären. Also zuerst locke ich die Menschen zu Jesus und dann führe ich sie zu Jesus. Kennen Sie Jesus schon? Also solche Lokführer sucht Jesus. Und eigentlich sollte jeder von uns ein Lokführer sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus sucht Menschen, die seine Botschaft wieder weitergeben. Und ich glaube, er sucht es immer mehr, weil es wird immer dünner mit diesen Zeugen. Es sind immer weniger. Und darum müssen wir immer mehr darüber reden, dass es immer wieder mehr werden. Ja, und darum möchte ich heute über die Komm-Schule und über die Geh-Schule sprechen. Und die Komm-Schule, die wurde schon eingeleitet mit dieser Geschichte, die der Helmut gelesen hat, nämlich Jesus auf dem Wasser. Jesus auf dem Wasser. Und die Jünger sehen ihn und diese hartgesottenen Männer sind zutiefst erschrocken und glauben wieder an Gespenster. Plötzlich glauben die an Gespenster und sagen, na, ein Geist kommt. Aber Jesus in seiner unglaublichen Güte, er ruft, hey, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und weil das so stürmisch war, haben die das nicht ganz mitbekommen und Petrus, der hat hingehört, ist das wirklich Jesus oder ist es nicht? Und sein Hirn arbeitet auf Hochtouren und er sagt sich, ich muss einen narrensicheren Schnelltest machen, ob das mein Jesus ist. Und dieser narrensicheren Schnelltest war, wenn ich ihn um etwas Unmögliches bitte, dann macht er es möglich. Also das war der Glaube der Jünger. bittet Jesus etwas Unmögliches und er macht es möglich. Und darum ruft er, bist du es, Herr? So lad mich ein zu dir und sag, dass ich zu dir kommen soll. Mit diesem Kalkül will er testen, ist das wirklich Jesus? Jetzt müssen wir mal schauen, geht es weiter. Bitte Jesus um etwas Unmögliches und er macht es möglich. Nun, was hat der Herr getan? Hat er sich herausfordern lassen von Petrus? Er hat, denn er ruft und das Wort kommt, komm! Das schallt über die See. Und dieser Petrus, der ist echt mutig. Der schwingt sich aus dem Boot raus. Die anderen werden ein bisschen hin und her geschüttelt. Die warten und warten auf ein Planschen, aber da ist kein Planschen. Nichts. Der steht einfach. Aber das ist doch unmöglich. Und wisst ihr, da fängt es an mit dem Glauben. Jünger Jesu sind eben nicht Unmöglichkeitsdenker, sondern sie sind Möglichkeitsdenker. Wir müssen wieder Möglichkeitsdenker werden. Und ich liebe es immer, wenn meine Frau sagt, das ist unmöglich. Das habe ich am liebsten. Dann muss ich ihr unbedingt beweisen, dass das möglich ist. Vielleicht, kann sein. Nun, ist euch aufgefallen, dass Jesus nicht gesagt hat, Petrus, komm. Er hat einfach gesagt, komm. Was sagt das uns? Eigentlich hätten alle 12 springen können. Alle 12 hätten ein Wunder erleben können an diesem Tag. Aber nur einer ist gesprungen. Und wisst ihr, das ist für mich ein bisschen ein Sinnbild für den evangelistischen Dienst und vor allem auch fürs Zeugnis geben. Weil oft sagen mir Leute, ja, das ist nicht mein Business. Nein, sie sagen es natürlich anders. Sie sagen, das ist nicht meine Gabe. Freunde, jeder von uns ist gerufen, ein Zeuge zu sein. Jeder von uns ist gerufen, diese Botschaft weiterzugeben von Jesus. Nicht nur die Evangelisten, jeder, der den Heiligen Geist hat. Jeder sollte springen, aber nur wenige tun es. Ich bin immer wieder so eingeladen für solche Schulungen und es soll keine Anklage und kein Vorwurf sein. Aber ich bin dann immer wieder so erstaunt, wie wenige dann kommen. Es sind eben diese wenigen, die dann springen. Und die sind dann noch überrascht, was da alles passiert, wenn man springt. Da passiert was. Und das möchte ich jedem von euch, dass ihr das erleben dürft und sehen dürft, wie Jesus dich braucht. Und vielleicht erlebst du es ja auch schon. Nun, um das, was ich jetzt gesagt habe, zu beweisen, möchte ich ein anderes Beispiel holen, dass alle 12 hätten springen können. Szenenwechsel. Jesus auf dem Friedhof. Lazarus ist gestorben. Und Jesus ist auf dem Friedhof viel vorsichtiger als da auf dem See. Stellt euch vor, er hätte gerufen, komm. Alle wären gekommen. Der ganze Friedhof. Aber er hat nur gerufen, Lazarus, komm heraus. Und er hat sich gut daran getan, sonst wären alle gekommen. Das ist unser Jesus. Ich habe mich natürlich gefragt, auf was ist die Petrus gelaufen? Auf was ist der gegangen? Kann mir jemand das sagen? Also Wasser geht nicht. Könnt ihr mal, ich würde jetzt nicht da an den Fluss gehen. Wie heißt der Fluss nochmal? Die Drau. Ja, da unten die Große. Jetzt, genau, die Drau. Geh da nicht, die Lisa. Dabei hat sie so einen schönen Namen. Die Lisa. Geh nicht in die Lisa rein. Probier es lieber in der Badewanne. Aber du kannst sehen, du wirst sehen, es wird nicht gehen. Wasser hält nicht. Auf was ist der gegangen? Kann mir das jemand sagen? Auf dem Vertrauen? Wäre eine Möglichkeit? Weitere Möglichkeiten? Auf der Allmacht von Jesus? Okay. Weitere Möglichkeiten? Auf dem Wunder, das Jesus gemacht hat? Wisst ihr, was da gelaufen ist? Auf dem Wort. K-O-M-M. Komm! Wisst ihr, Gottes Wort ist so eine Kraft. Man kann gehen darauf. Es hält. Gottes Wort trägt dich. Ob Wasser oder Luft, ob Zeit oder Ewigkeit, oder ob Unmöglichkeit. Gottes Verheißungen sind der Träger. Gottes Wort gilt. Alles ist möglich. Alles ist möglich, der da glaubt. Weil Gottes Wort diese Kraft hat. Er ist auf seinem Wort gegangen. Wir müssen jetzt wieder zu lernen zu springen, wenn Jesus sagt, komm. Auch dort, wo es uns unmöglich scheint. Du wirst die Herrlichkeit Gottes erleben. Du wirst erleben, wie Gott eingreift. Wenn die Wellen kommen, die kommen auch. Und die sind auch bei Petrus gekommen. Und als die Welle kam, da hat er das Wort verlassen. Und inzwischen hat er keinen Glauben mehr. Und dann sehen wir Jesus in Aktion. Jesus stellt sich so hin und schaut so, jetzt will ich mal schauen, wie tief der See da ist. Hat er so reagiert? Hat er ihn absaufen lassen? Nee. Es steht, sogleich hat er die Hand ausgestreckt und ihn herausgeholt. Sogleich. Wisst ihr, und das ist unser Jesus. Er macht das zwar nicht immer so. Es gibt auch Situationen, da wartet er. Aber wenn es wirklich hart auf Eis geht, dann ist Jesus da. Er wird dich nie fallen lassen. Er kommt nie zu spät. Das kann man wirklich sagen. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir, damit dich die Ströme nicht ersäufen. Er wird dich tragen. Ich weiß ja nicht, was für eine Woche du hattest. Ich weiß ja nicht, durch was du durchgehst. Was deine Schwierigkeiten sind. Und jeder von uns hat Herausforderungen. Leben ist Herausforderung. Das gehört zum Leben. Und das macht ja das Leben eigentlich auch zu dem, was es ist. Aber manchmal ist es ein bisschen viel. Jesus sagt, hey, wenn das Wasser hier oben steht, ich bin bei dir. Und die Ströme werden dich nicht ersaufen. Und das, was du vielleicht glaubst, es geschieht, wird nicht geschehen im negativen Sinn. Glaube daran, dass ich dir helfe. Ich kenne deine Gefühle nicht, ich kenne deine Probleme nicht. Aber ich kenne den, der sagt, es ist nichts unmöglich und ich werde dir helfen. Vertraue mir. Lernen müssen wir natürlich auf sein Wort zu hören und auf seinem Wort zu gehen. Da müssen wir lernen. Ich selber habe dieses erlebt. Vor 15 Jahren bekam ich eine Berufung. Nämlich in Deutschland, in Österreich, dieses EE zu machen. Und das war toll. Die Berufung kam und meine Freunde sagen, das ist schön, aber zahlen können wir dich nicht. Das musst du selber organisieren. Ein Freund von mir hat sich ein bisschen genervt, das ist ein Businessmann. Also Leute, die natürlich im Business sind, sagen, wie kann man? Aber Christen haben kein Geld gehabt. Wir hatten kein Geld. Und jetzt musste ich von 0 auf 100, ich hatte immer ein festes Einkommen, plötzlich von Spenden leben. Irgend Spenden. Keine Ahnung, wo die herkommen. Keine Ahnung. Ihr hättet meine Frau sehen sollen. Die hat sich unglaublich gefreut. Die Kinder waren noch so im teuren Alter. Könnt ihr Frauen euch vorstellen jetzt plötzlich? Weiß man nicht, was dieser Mann da reinbringt. Das war nicht einfach. Aber Gott. Und alle haben gesagt, das ist nicht möglich. Und dann war ich wieder gefordert. Ich habe gesagt, wenn das Gott ist, dann ist es möglich. Hey, und Gott hat es möglich gemacht. Bis heute. Jetzt ist noch diese Krise gekommen. Wieder bricht was weg. Es geht. Gott hilft. Er steht zu uns. Hey, ich habe es so erlebt. Wenn die Leute sagen, man kann Gott nicht erleben, kann ich sagen, hey, also ich erlebe ihn jeden Tag. Der versorgt mich jeden Tag. Es ist unglaublich, was der tut. Hey, Gott steht zu uns. Er wird uns nie fallen lassen. Auch wenn es unmöglich scheint. Und das möchte ich dir heute zurufen. Er versorgt dich. Und diese Situationen, sind wie vom Fußballspiel. Habt ihr mal schon gesehen beim Fußballspielen? Bevor die eingewechselt werden, was machen die? Bevor die Spieler eingewechselt werden, was müssen die machen? Aufwärmen! All deine Sorgen sind Aufwärmdinger. Du wirst aufgewärmt im Glauben. All die Herausforderungen, die das ist dein geistlicher Gymnastikraum. Da wirst du aufgewärmt, damit du nachher sagen kannst, es funktioniert wirklich mit Jesus. Darum sagt Jesus, wir sollen für alles danken. Denn wir werden erleben, wie Gott immer eingreift. Ich meine, wenn du von Jesus erzählen willst, dann musst du ihn ja auch erleben. Und ich bin im Zug unterwegs und heute hörst du alles, was die Leute reden. Da mit dem Handy. Und da war eine Dame, wir waren nur zu zweit in diesem Wagen drin und die hat geredet. Es war oben im Norden Deutschlands. Und die hat da geredet und hat, oh, also die muss Probleme gehabt haben. Habe ich so zu Jesus gesagt, Jesus, hörst du die? Ich rede ja mit Jesus, du ja auch. Wir sagen alles ihm. Habe ich gesagt, Jesus, hast du gehört? Was hat die wohl für Probleme? Und es ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man mit Jesus über Menschen redet, dann könnte es sein, dass er sagt, geh mal und red mit ihr. Und genau so war es natürlich. Er hat gesagt, geh doch zu ihr. Du kennst ja die Lösung der Probleme. Ah, ich weiß nicht. Kennt ihr dann auch das Gefühl, das da hochkommt? Oh, ich weiß gar nicht, warum das kommt. Warum ich nicht voller Freude aufgesprungen bin. Ich sage, natürlich, Herr. Ich bin ein mutiger Mensch. Ja, denkste. Zuerst einmal ein bisschen tiefer runter. Und dann ein bisschen beten. Und dann hat sie aufgehört zu reden. Und dann habe ich allen Mut zusammengenommen und bin zu dieser Dame hingegangen. Und dann hat sie mir gesagt, also Entschuldigung, ich habe jetzt gar nicht gehört, was Sie geredet haben. Es geht mich zwar nichts an, aber darf ich Ihnen etwas sagen? Darf ich Ihnen erzählen, was ich mache, wenn ich Probleme habe? Und sie hat gesagt, nein, interessiert mich nicht, gehen Sie wieder an den Platz zurück. Haben Sie den Eindruck, dass sie das gesagt hat? Nö. Ja, gerne. Du hast richtig gemerkt, ja, gerne. Hey, und dann konnte ich ihr erzählen. Dann konnte ich ihr erzählen, wer dieser Jesus ist. Und daran brauche ich all die Probleme. Ich meine, dann bin ich noch unglaublich vergesslich und du ja auch. Wir vergessen ja immer ständig, dass er uns geholfen hat. Wenn ich alles aufstehe, dann müssen neue Probleme kommen. Das wird mir nie vergessen, wie sehr er hilft. Und wenn wieder mal ein Problem kommt, sage ich, habe ich jetzt schon wieder vergessen, dass er beim letzten geholfen hat? Ja, ich habe es vergessen, jetzt muss ich es wieder erleben. Gut, also Leute, so gehen wir durch und wir freuen uns, dass der Herr uns hilft. Diese Frau hat sich so etwas von bedankt bei mir, was ich ihr gesagt habe. Leute, Jesus fordert uns auf und darum sagt er, geh, jetzt kommt der nächste Punkt. Könnt ihr noch zuhören? Seid ihr noch schon müde? Jetzt gehen wir in die Gehschule. Nämlich jetzt kommt die Gehschule, weil Jesus hat gesagt, komm zu mir mit deinen Sorgen, komm zu mir, ich helfe dir. Und weil ich dir helfe, jetzt gehst du. Jetzt gehst du, geht in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die gute Botschaft. Und also für mich ist es eine unglaubliche Botschaft, dass Gott sich um uns sorgt. Dass der sich um uns kümmert. Ich meine, Jesus hat ja auch ein bisschen Humor. Er hat gesagt, dass jedes Haar auf deinem Haupt gezählt ist. Ich meine, hast du heute deine Haare zählen können? Natürlich habe ich, wenn ich in den Spiegel schaue, frage ich immer, Herr, warum habe ich nur noch so wenige? Hat er gesagt, mit dir habe ich sonst genug zu tun. Also, aber hat er nicht unglaublich Humor, dass er sagte, ich zähle sogar deine Haare? Wir sind nicht imstande, unsere Haare zu zählen. Er weiß, wie viel du heute verloren hast. Du hast keine Ahnung. Hey, wenn der Schutz sich um deine Haare kümmert oder um die, die nicht mehr da sind, dann kannst du auch vertrauen, dass er sich sonst um dich kümmert. Er wird es tun. Ist das nicht unglaublich ermutigend? Aber wenn wir gehen, dann müssen drei Berge muss ich jetzt erwähnen, die versetzt werden müssen. Und die wollen wir noch kurz anschauen. Erstens ist es der Berg der Menschenfurcht. Wollen wir mal schauen, was da kommt. Der zweite Berg ist der Berg, ich weiß nicht wie. Kennt ihr den auch? Und der dritte Berg, was bringt das überhaupt? Und über diese drei Berge müssen wir nachdenken. Und zuerst schauen wir mal den Berg der Menschenwurzel. Übrigens, das da ist die eigene Nordwand. Ich weiß nicht, wer ist schon da vorne gestanden? Es ist erschlagend, oder? Traum, also ich hatte Albträume. Ich habe gedacht, hilf noch mal, da gehen Menschen hoch. Wie kommen die auf die Idee, da hochzugehen? Das ist ja Wahnsinn. Die ist so erschlagend. Und wenn man so vor einem erschlagenden Berg steht, dann verschlägt es einem die Sprache. Man wird sprachlos. Und wisst ihr, jede Generation muss die Berge des Unglaubens verschieben. Und ich glaube, eines der größten Berge der Christen ist die Menschenfurcht. Die Angst, was werden die Leute sagen. Diese unglaublich, und die lähmt uns. Wir haben eine unglaubliche Angst. Kennt ihr das auch? Man sagt nichts. Wie versetzen wir diesen Berg der Menschenfurcht? Wie versetzen wir diesen Berg des Selbstzweifels? Nun, Berge müssen fliehen, wenn Gottes Kinder ziehen. Also müssen wir in Bewegung kommen. Ich persönlich, jetzt kommt dann wieder diese Weihnachts-, ah ja genau, es gibt nur Grenzen, die wir uns selbst setzen. Das finde ich noch gut. Es gibt nur Grenzen, die nur wir selbst uns auferlegen. Und übrigens, die Menschenfurcht ist eine solche Grenze. Wir legen sie selber auf uns. Nun, bald ist wieder Weihnachten. Dann kommt das neue Jahr. Und ich verteile jedes Jahr so Kalender. Man kann es noch. Geht gerade noch. Wahrscheinlich in 10 Jahren kann ich keine mehr verteilen. Weil alle haben das Handy. Ja, jammern wir nicht. Es gibt noch andere Ideen. Aber das ist jetzt halt so. Und jetzt bin ich da am Kalender verteilen. Das muss ich auch noch kurz erzählen. Ich bin am Verteilen und mein Auto geht kaputt. Das ist halt, wenn man ein Glaubensauto hat, nichts ist unmöglich, Toyota. Also muss ich da in die Garage fahren, in die Werkstatt fahren. Und diese Werkstatt ist topmodern. Da hat es eine Theke, kann man hinsetzen und etwas trinken, bis dieser Wagen repariert ist. Und ich bin da an dieser Theke und plötzlich kommen so 4 richtige Männer rein. So Kerle. Stehen an die Theke, bestellen was zu trinken. Ja, ich weiß auch nicht was, spielt keine Rolle. Aber ich stehe auch da und dann kommt dieser komische Impuls. Kennt ihr den? Du könntest jetzt denen einen Kalender geben. Ihr hättet mich sehen sollen. So, da war die Bewegung. Meine Beine ganz weich. Also ich hatte Gummibeine. Nein, ich kann nicht. Dann kommt die Erlösung. Die Dame kommt und sagt, das Auto ist repariert. Oh, ich bin erlöst. So bin ich rausgegangen, raus, ins Auto eingestiegen, losgefahren. Als ich ein Stück weit gefahren bin, bin ich Bremser. Hab gesagt, Jesus, hast du mich jetzt gesehen? Hast du gesehen, wie ich mich für dich geschämt habe? Ich meine, dass du dich für mich schämen könntest, jeden Tag. Aber ich für dich, das geht gar nicht. Herr, ich bin so ein feiger Kerl. Ich habe es nicht gewagt, diesen Typen etwas zu geben. Ich habe nur Angst gehabt. Herr, vergib mir meine Angst. Und als ich das gesagt habe, ist der Mut gekommen. Rettorgang rein, zurück. Bin zu diesen Herren reingegangen und habe gesagt, ich muss Ihnen noch etwas geben. Schauen Sie da mal diesen Kalender. Bam, bam, jedem einen hingelegt. Alle haben gesagt, danke, danke, danke. Und dann ruft die andere, ich möchte auch noch einen. Also Leute, was machen wir, wenn wir Menschenfurcht haben? Bekennen wir sie. Sagen wir sie. Sagen wir, Herr, der Teufel hat mir wieder so Angst gemacht. Und ich kann so etwas von feige sein. Aber ich muss mich dieser Feigheit stellen. Früher habe ich mich natürlich herausgeredet. Wisst ihr, früher habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt noch nicht so weit und ja, die hätten da sowieso nichts gewollt. Und kennt ihr all diese Lügen? Mit diesen Lügen hätte ich dann meine Angst noch zugepeppert. Aber das will ich heute nicht mehr. Wenn ich Angst habe, dann will ich dazu stehen und sagen, Jesus, jetzt musst du aus einer feigen Ratte einen Löwen machen, dass ich da wieder reingehe. Und der macht das. Echt, der kann Wunder machen. Der macht aus Ratten Löwen. Ich sag's euch. Probier es nur. Okay, also das ist diese Menschenfurcht. Hey, die müssen wir überwinden. Und ich weiß auch, als wir jetzt rausgegangen sind, haben wir gesehen, es war schon ein bisschen mulmig gestern so rauszugehen, oder? Es gibt schon ein bisschen komisches Gefühl, wie reagieren sie? Und dann ist man so überrascht, dass sie so anders reagieren, als man da glaubt. Also wir glauben auch ständig das Falsche, das kommt noch dazu. Also unser Glaube ist manchmal so verkehrt. Also, jetzt kommt der nächste Punkt noch. Genau. Ich weiß nicht wie. Das sagen die meisten. Ich weiß doch nicht, wie ich das machen soll. Nun, wenn du nicht wie weißt, ich habe eine gute Nachricht. Also wir bilden jetzt gerade Leute hier aus, die werden euch ausbilden. Also ihr könnt zu jeder Zeit zur Astrid gehen, ihr könnt die Alexandra fragen, ihr könnt die Uli fragen, ihr könnt den Kurt fragen. Die helfen euch. Stimmt's? So begeistert, wie sie jetzt schauen, sehe ich das so? Genau, also die können euch helfen. Die machen euch sprachfähig. Man hat dann eine Untersuchung gemacht und hat gesagt, warum reden die Christen nicht mehr über Jesus? Und alle haben gesagt, Angst zu versagen. Man hat Angst, man versagt. Und das ist ja ganz schlimm in unserer Gesellschaft, da kann man ja nicht versagen. Hey, man kann das lernen. Angst, anderen zu nahe zu treten. Man weiß nicht, wie und was man sagen soll. Und man lebt nicht in einem bereinigten Verhältnis mit dem Herrn. Das hält einem auch an. Und dann hat man selber keine Freude mehr an der Rettung. Wisst ihr, ich habe die Freude an der Rettung wieder bekommen, als ich über meine Rettung wieder geredet habe. Als ich mich bekehrt habe, da hatte ich eine Riesenfreude und habe allen das erzählt. Und dann bin ich ein richtig anständiger Christ geworden. Zivilisiert, demonstiziert und wie sagt man dem allem? Zähne gerissen und alles sauber. Keinen Biss mehr. Nichts mehr gesagt. Also, und dann habe ich gemerkt, jetzt muss ich umkehren. Und dann habe ich wieder angefangen von Jesus zu erzählen und diese Freude ist wiedergekommen. Die habe ich verloren. Okay, könnt ihr noch einen Punkt? Was bringt es? Das ist auch etwas, was Leute unglaublich abhält. Wir merken natürlich, wir sind im Moment nicht in einer Phase, wo die Leute sagen, hey, warum hast du mir das nicht vor 100 Jahren schon gesagt? Ich hätte mich gleich bekehrt. Das ist im Moment nicht diese Phase. Es braucht ein Effort, das Evangelium weiterzugeben. Was bringt das? Mich fragen die Leute dann auch, ja, was bringt denn das? Sag ich. Wie viele bekehren sich, wenn du da rausgehst? Dann sage ich immer, niemand. Schauen sie mich ganz verwirrt an. Ja, warum machst du es denn? Sage ich. Du fragst, was es bringt. Ich frage, was mein Job ist. Und Jesus hat gesagt, wir sollen Zeugen sein. Was es bringt, wessen Job ist das eigentlich? Das ist sein Job. Und seit ich Jobsharing habe, hey, bin ich unglaublich entspannt unterwegs. Ich habe Jobsharing. Ich muss reden, der Rest macht er. Ich muss Zeugnis geben, der Rest macht er. Ich muss das Evangelium weitergeben, der Rest macht er. Also Leute, was bringt es? Es bringt wirklich etwas. Und wir haben es erlebt. Es bringt was. Und lass dich von dem nicht aufhalten. Schauen wir noch das Bild da an. Habe ich jetzt das Bild nicht mehr? Nee, das habe ich jetzt nicht mehr scheinbar. Komm, zurück eins. Ja, er ist nicht immer gehorsam da. Der ist wie ich. Der will nicht immer. Genau, das wollte ich euch zeigen. Dieser Fischer hier, das ist jetzt ein richtiger Zeuge, der sagt, ich fische überall. Und man glaubt, ja, wie kann das möglich sein? Aber schau mal, die da, die hat er aus diesem Tümpel raus. Also Leute, wage es. Du wirst immer Erfolg haben. Jesus wird dein Zeugnis immer gebrauchen. Okay, und das Letzte. Was ist das? Ist ja wunderbar. Genau. Vielleicht gebe ich euch dann mit als letzter Gedanke, fang doch an, regelmäßig für 3 Menschen zu beten, die Jesus noch nicht kennen. Fang an, regelmäßig für die zu beten. Und fang an zu beten, dass Gott dir Möglichkeit gibt, zu ihnen zu gehen und ihnen von Jesus zu erzählen. Wenn du das anfängst, wird der Prozess anfangen. In deinem Herzen. Jetzt möchten wir noch eine Geschichte hören von einem Mann, der nicht gewusst hat, was es bringt, und es trotzdem getan hat. Und was daraus gekommen ist, das wollen wir mal hören. Tudalidu heißt die Geschichte.
Tudalidu heißt auf Deutsch und tschüss. Dr. Francis Dixon, ein Baptistenprediger aus England, war im vergangenen Jahrhundert sehr bekannt für seine evangelistischen Dienste in Neuseeland und Australien. Eines Sonntagabends bat er einen Mann namens Peter zum Rednerpult, um ein persönliches Zeugnis von seiner Errettung zu geben. Und Peter erzählte: Ich war in der Königlichen Marine in Sydney, Australien, stationiert, und eines Abends, ich ging gerade die George Street hinunter, stand da plötzlich ein kleiner, alter, grauhaariger Mann vor mir und sagte: Entschuldigen Sie bitte, dürfte ich Ihnen vielleicht eine Frage stellen? Ich hoffe, Sie fühlen sich nicht verletzt, aber wenn Sie in dieser Nacht sterben würden, wüssten Sie, wo Sie die Ewigkeit zubringen? Die Bibel sagt uns, es wird entweder in der Hölle oder im Himmel sein, im Tod oder im ewigen Leben. Würden Sie bitte darüber nachdenken? Danke. Gott segne Sie. Tudelidu. So hat er sich verabschiedet. Peter sagte: Niemals zuvor hat mir jemand eine solche Frage gestellt, und sie ging mir einfach nicht aus dem Kopf. Als ich kurz danach wieder zu Hause in England war, suchte ich einen Seelsorger auf und nahm Jesus Christus auf und wurde ein Gotteskind. 7 Wochen später verkündigte Dr. Dixon das Evangelium in seiner eigenen Gemeinde. Er bat einen aus dem evangelistischen Team, seine Bekehrungsgeschichte mit den Zuhörern zu teilen. Und der sagte: Vor einigen Jahren war ich mit der Königlichen Marine in Sydney, Australien, und eines Abends hielt mich auf der George Street ein kleiner, alter, grauhaariger Mann auf und sagte: Entschuldigen Sie bitte, eine Frage, wenn Sie sterben. Die Bibel sagt, würden Sie bitte darüber nachdenken. Gott segne Sie. Tudelidu. Und später in England sprach ich mit einem gläubigen Geschäftsmann über mein Erlebnis. Ich akzeptierte Jesus Christus als Retter und Herrn meines Lebens. Und einige Monate später evangelisierte Dr. Dixon in Perth in Australien. Er sagte: Ich möchte euch an etwas teilhaben lassen, was ich erlebt habe. Und er erzählte den Zuhörern von Peter und von dem anderen Seemann. Und ein Mann im Saal fing an, mit seinem Arm zu winken. Und Dixon fragte: Was gibt es? Ich bin auch einer. Ich war auch in Sydney, in der George Street. Und tudelidu, und auch ich habe Jesus angenommen. Und wieder in England hat Dixon die Ergebnisse weitergegeben. Und eine Frau stand auf und sagte: Dr. Dixon, ich gehöre auch dazu. In Sydney, tudelidu, ich habe mich Christus anvertraut. Und auf einer Leiterschaftskonferenz in Keswick berichtete Dixon, und dort stand ein Pastor auf: Ich bin ein weiterer, auch in Sydney, tudelidu, ich habe Christus mein Leben anvertraut. Ein Jahr später war Dixon auf einer Missionskonferenz in Indien und teilte seine Erfahrungen mit. Da erhob sich ein Missionar und sagte: Ich bin auch einer, in Sydney, tudelidu, bekehrt. Nach Monaten sprach Dixon auf einer Konferenz gläubige Geschäftsleute in Jamaika und erzählte diese Geschichten. Und auch dort stand ein Geschäftsmann auf und sagte: Ich bin auch einer, tudelidu. Was meinst du, wohin Dixon dann ging? Er reiste nach Sydney. Dort sprach er mit einem gläubigen Geschäftsmann, erzählte ihm seine Geschichte und fragte ihn: Kennst du diesen Mann? Ah, ja sicher, war seine Antwort. Jeder kennt Mr. Jenner. Er hat das über 20 Jahre lang gemacht. Seit er kürzlich aus dem Krankenhaus kam, ist er jedoch sehr gebrechlich und er ist fast blind. Würdest du mich zu ihm bringen? Fragte Dr. Dixon. Aber natürlich, antwortete der Geschäftsmann. Dixon stellte sich dem kleinen Mr. Jenner vor und erzählte die ganze Geschichte von einer Bekehrung nach der anderen. Und der kleine, grauhaarige Mann begann unkontrolliert zu weinen. Dixon war beunruhigt und fragte: Entschuldigung, was ist los? Warum weinst du? Der kleine, grauhaarige alte Mann antwortete: Es ist das erste Mal in 23 Jahren, dass ich jemals davon gehört habe, dass jemand durch mein Zeugnis zu Christus gefunden hat.